wisst ihr was, vor allen Dingen damals aus der Perspektive dieses Alters waren die Leute, die schon mal über 50, 60 waren, 70 will ich gar nicht sagen, die waren sowas von jenseits von Gut und Böse. Wir hatten mal, da war ich vielleicht 18, 19, wir hatten ein Angebot mit einem Gitarristen, der bei uns mitspielen will, der war 28 und wir haben das aufrichtig überlegt, geht das? So ein alter Knacker bei uns in der Band. Und nun bin ich 70 geworden. Schön, Evelyn, wo bist Evelyn? Einer Gottes sagt ihr das nach. Ich bin so froh, dass sie gesagt hat, schön, dass wir alten Leute in der Gemeinde haben, dass das bei uns wirklich zählt. Aber es ist trotzdem komisch. Ich blicke natürlich auf eine ganz lange Zeit zurück, Jahrzehnte auf und ab und hin und her meines Lebens. Hochinteressant. Und man denkt, je älter man wird, umso mehr zurück. Und die Erfahrungen, die Erlebnisse der damaligen Zeit werden immer wichtiger. Also merkwürdig, aber so ist es. Ich sage manchmal zu unseren Senioren, Gott hat dir die wunderbare Gabe gegeben, uns allen, wenn wir älter werden, dass wir im Garten unserer Erinnerung so spazieren gehen können, als würden wir es fast nochmal erleben. Das ist richtig gut. Also man blickt zurück, my way, interessant. Frage, war es mein Weg oder war die entscheidende Komponente, nicht dass ich ausgeschaltet bin, die entscheidende Komponente, dass da noch jemand mitgesteuert hat, gelenkt hat und im Rückblick sehr liebevoll, sehr verständnisvoll, sodass sich ein riesiges Reservoir an Dankbarkeit angesammelt hat, jetzt wo ich 70 geworden bin im Sommer. Ja, wenn Gott bei dir zu Hause findet, ist das Thema, findest du Heimat bei ihm? Große Frage, wo geht's hin? Den meisten Teil meines Lebens habe ich gelebt, längst schon. Es ist schon im Grunde der Sinkflug. Und dann ist die ganz große Frage, wo geht's hin? Was ist dann? Bei all den großen Ideen, die ich ursprünglich hatte und manche sind geworden, manche sind nicht geworden. Wo geht es denn hin? Wo endet das? Wo führt das hin? Ich weiß schon, der Tod. Aber das ist halt die große Frage. Was ist das, der Tod? Ist das die Wand, gegen die wir knallen? Oder ist das eine Tür? Das würde so viel verändern. Ich lese den Text aus Matthäus 19. Und zwar über Zachäus. Zachäus. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. Und dort in Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort, so dachte er, musste er vorbeikommen. Als Jesus tatsächlich an die Stelle kam, schaute er hinauf und sprach ihn an: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum. Er nahm Jesus voller Freude bei sich zu Hause auf. Alle sahen es und sie murrten und sagten, bei einem ausgemachten Sünder, Zolleinnehmer, der das Volk betrügt, mit den Römern kollaboriert, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, ich will es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Denn auch du bist ein Sohn Abrahams. Denn Menschensohn, da spricht er von sich selber, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ein Mann, ein Weg. Und die ganz große Frage ist, was wird aus einem Leben nach den ursprünglichen Träumen? In den ersten 25 Jahren, nachdem ich aufgehört habe, dieses Leben damals zu führen, in den ersten 25 Jahren sind 13 meiner Musiker, meiner Mitmusiker gestorben. Drogen, Alkohol, entsprechender Lebensstil, 13. Manche von ihnen habe ich beerdigt. Was wird aus den Träumen, die man hat als junger Mensch? Man denkt, wow, das Leben liegt vor mir und ich packe das und ich schaffe das, ich baue alles auf und mir gelingt das. Ich weiß nicht, ob ihr das schöne Lied kennt, einer meiner Lieblingslieder der Gruppe Pur, und da hören wir jetzt mal rein, das hören wir uns mal an. Das Lied heißt, wo sind all die Indianer hin? Und spricht über diese Träume eines, oder nicht nur eines, sondern vieler jungen Menschen, die sich das Leben vorgestellt haben. Sie wollten es alle recht machen und gut machen. Wollten ein hehres Leben führen, wie man sagt. Ein aufrichtiges. Lass uns das Lied mal. Wie viele Träume dürfen platzen, bis man sich selbst verrät? Für Träume junger Jahre dürfen platzen, ehe wir uns selbst verraten. Zachäus, es gab einen Wundertag, an dem er geboren wurde. Großen Geheimnis des Lebens, geboren werden und sterben, dieses Framing, das Rahmen. Wir werden geboren, der Einzigartigkeit unserer Persönlichkeit. Kein Mensch ist wie du. Und dann helfen uns andere Menschen, das Leben zu erobern, zu gewinnen, zu gestalten. Sie schreiben sich ein in unsere Seele, in unser Herz. Sie helfen mit, mich zu dem zu machen, wer ich sein kann oder vielleicht sein soll. Und die Horizonte werden ausgeweitet. Kinder haben Träume, haben Vorstellungen oft, Jugendliche. Und dann merkt man, dass das Leben nicht einseitig leicht und gut ist. Und man merkt auf einmal, dass diese Welt und das Leben immerhin Licht und Schatten hat. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und dann müssen Menschen lernen, sich zu entscheiden, ob sie mithelfen wollen, diese Welt ein Stück besser zu machen, wärmer, göttlicher. Oder ob sie zu diesen vielen gehören, die sich umgekehrt entscheiden, diese Welt ein Stück kaputt zu machen. Zachäus, interessante Frage, wie hat das wohl begonnen? Aufgewachsen, wahrscheinlich in einer jüdischen, frommen Familie. Und dann irgendwann mal hat er das Geld gespürt. Geld macht Karriere, große Welt. Und so oft fallen die guten Vorsätze junger Jahre dann in sich zusammen. Und er geht diesen Weg, aber irgendwann spürt er, dass das nirgends hinführt. Er ist dabei, seine Seele zu verlieren. Dabei, sein eigentlich ersehntes Leben zu verlieren, seine Träume platzen. Es geht Leben verloren, weil Lieben verloren geht. Er hat Gott den Rücken gekehrt. Selbstwertgefühl, Brücken schreibe ich hier. Und er hat sein inneres und äußeres Zuhause verloren. Sehnt sich nach einer zweiten Chance. Weil er gemerkt hat, er ist in einer Sackgasse. Er hat die falschen Entscheidungen getroffen. Sie machen ihn in der Tiefe nicht glücklich. Sehnt sich nach einer zweiten Chance. Er sucht und sein Herz spürt die Hoffnung. Es muss noch möglich sein. Er will es nochmal neu wissen und hört auf einmal von diesem Jesus, der so ganz anders sein soll und das scheinbar Gott mit Jesus mit ihm ist. Und er geht hin. Er will es wissen. Er läuft voraus. Er weiß die Route, wo er kommen wird und wie sich die Leute langsam strömend dahinstellen. Er läuft voraus. Und er merkt, das füllt sich aber. Und es wird ihm der Blick blockiert. Und er nimmt es auf sich, die Demütigung, Klein von Wuchs steht hier, dass er auf einen Baum klettert, damit er sehen kann, diesen Jesus sehen kann. Der lässt sich das was kosten, zwischen auch an Ansehen offensichtlich. Und tatsächlich das Wunder geschieht. Jesus spürt sein Herz, er kennt sein Herz. Und er kommt ihm entgegen, definitiv bis unter den Baum. Und er spricht ihn an, während hinter ihm hunderte von Leuten stehen, irritiert, was macht der, was will der, was tut der. Er spricht den einen an und sagt, komm runter, ich will in dein Haus eingehen. Ich will zu dir kommen. Ich kenne deinen Namen, sagt er. Und ich kenne deine Sehnsucht nach einem Neuanfang. Und ich sehe vor mir ein verflüchtetes Leben. Und er kommt runter, steht hier, lädt ihn ein nach zu Hause und radikal, sein Herz geht auf, das war wie vorbereitet und er kommt richtig zum Heil. Er wird gefunden von Gott, weil er verloren war. Und er ist so beglückt, dass er sagt, boah, ich gebe wunderbar wieder her. Ich habe inzwischen verstanden, dass es das alles nicht wert war, wo ich betrogen habe, ich gebe es vielfach zurück. Das ist der Anfang einer neuen Story. In meinem Leben auch schon ein Punkt, wo ich dachte, das führt nirgends hin mit meinen Musikern. So gut, dass ich weltberühmt werde, bin ich zwar, aber die Leute wissen das nicht. Also, und dann begann eine Suche an Fragen. Zum Glück war von der Kindheit schon viel in mir. Also, die Geschichte geht wunderbar aus. Sein Leben wird radikal erneuert, er lebt die Begegnung mit dem Erlöser, er kann glauben, er zieht Konsequenzen, die zeigen, es ist im Ernst, er hat es verstanden. Er wird geheilt und erfährt das Heil Gottes. Aber was um alles in der Welt ist mit diesen ganzen Zuschauern? Einer zu, keine Ahnung, wahrscheinlich Hunderte. Was ist mit den Zuschauern, mit der Masse, die am Weg anstehen? Sind es möglicherweise die, die später rufen, kreuzige die? Also nicht mehr ihren Vorstellungen entsprach, wie sie es erhofft hatten, Zuschauer zu sein bei Gott, bei Jesus. Das ist eigentlich schlimmer, als gar nichts zu wissen. Man war ja so nahe dran, aber das Herz war nicht so, dass Gott sich tatsächlich umgewandelt hat, zu sagen, ach, ich sehe dein Herz, du willst, du suchst. Du betest vielleicht. Hier bin ich. Bei jedem, der das will. Zuschauer. Wo bleibt die Masse der Zuschauer? Und da muss ich denken an, wenn ich jetzt zurückgehe, ich habe tausende Gespräche geführt. Tausende. Einer meiner Dienstabteilungen, sage ich mal, war ja seit über 35 Jahren, dass ich mindestens einmal in der Woche eine Beerdigung halte für irgendeine Menschen, die nicht in der Kirche sind. Und nicht immer, aber ganz oft kommt man ins Gespräch. Und man wundert sich. Man wundert sich, also die haben dann so ein bisschen Entschuldigung, Ausreden. Man wundert sich, mit welchen Argumenten und Gedanken sich Menschen von Gott halten lassen. Und ich, selbstverständlich bleibe ich immer höflich und freundlich und liebevoll, aber manchmal denke ich im Gespräch, ihr habt doch einen Vater, ganz ehrlich. Da geht es um euer Leben, da geht es um die Ewigkeit und dann erzählt ihr mir irgend so einen Mist. Peter, ich habe einen Cartoon mitgebracht, den will ich mal sehen und tatsächlich, ich habe manchmal den Eindruck, so ist es. Könnt ihr das lesen? Zwei kommen ins Gespräch, der Linke sagt, ich bin der festen Überzeugung, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Meine Frau und mein Friseur glauben übrigens das Gleiche. sagte er, stark. Ich habe sowas geahnt, sagte er. Endlich weiß ich jetzt, worauf ich mich verlassen kann. Und ganz ehrlich, nicht immer, aber ganz oft ist das das Niveau, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und ich weiß dann, es hat gar keinen Sinn. Wenn Gott denen nicht das Herz öffnet, es hat überhaupt keinen Sinn, mit denen ins Gespräch zu kommen, die wollen nicht. Die sind wie in einer Falle gefangen. Sackgasse. Die einen sind religiös festgelegt, auf ihre Art, was immer die glauben, kommen auch die verrücktesten Sachen. Die sagen mir oft immer, ich glaube überhaupt nicht, dass der Mensch noch hinterher weiterlebt. Aber dann sagen sie drei Sätze später, ach ja, er wird jetzt vom Himmel runterschauen. Aha. Okay. Oder andere, die sagen, wenn ich dann drüben bin und dann werde ich getragen von Engeln und, nee, Gott brauche ich ja nicht, aber die Engel, das sind alles meine Freunde. Ich habe auch einen persönlichen Engel. Der hat auch einen Namen. Herbert oder wie auch immer die Engel heißen. Andere sind einfach in ihrer Denke gefangen, in ihrer scheinbaren Logik. Der Mensch ist so. Er baut sich ein, wenn er Gott nicht will, er baut sich ein Logiksystem zusammen. Das ist nicht wirklich logisch, aber in diesem Fall ist Logik sowas von subjektiv. Was der Mensch logisch empfinden will, das ist für ihn Logik. Und wenn es der größte Mist ist, ganz ehrlich, gefangen in ihrer Denke. Und dann erzählen die mir Sachen auch oft mit Wissenschaft, ich bin wissenschaftlich geprägt. Und ich glaube an die Wissenschaft, ich muss daran denken, meine Frau kam ins Gespräch mit einem kleinen Kind aus der Nachbarschaft und sprach über Gott und das Kind sagte, das habe ich noch nie gehört, was Sie da sagen, Gott und so weiter. Dann sagt Beate, ja, was meinst du denn, wer die Welt geschaffen hat? Ja, die Wissenschaftler haben sie geschaffen. Na klasse, wo hat das Kind das her? Das haben sie von ihren Eltern, natürlich. Gefolgt, Leute, des Mainstream. Der Mainstream, das können auch Unterströmungen sein, reißen die Menschen mit. Es braucht Mut und Wille, auf einmal gegen den Strom zu schwimmen. Habt ihr diese Serie da gesehen? The Chosen? Das beginnt immer mit diesem Strom von Fischen. Alle die gleiche Richtung. Alle die gleiche Richtung. Und dann langsam, einer nach dem anderen, längst nicht alle, aber ganz ordentlich viele, einer nach dem anderen wendet sich und schwimmt gegen den Strom. Mit Gott zu gehen, mit Christus zu gehen, ist ein Weg gegen den Strom. Es braucht eine Entscheidung, rauszukommen aus dem Mainstream, der dich nur mittreibt. Gefolgsleute des Mainstreams. Oder sie sind Gefangene ihrer subjektiven Erfahrung. Also das Heißeste, was ich mal erlebt habe, ist schon 30 Jahre her. Ich komme, du weißt ja, im Berufungsgespräch, ich komme mit einem Mann ins Gespräch und ich stelle die Frage nach Gott und Kirche. Da sagt er, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Der Pfarrer hat nämlich auf meinem Parkplatz geparkt. Was sollst du denn jetzt als Trauerredner sagen? Ja, das verstehe ich. Oder was will ich da sagen? Sind sie hirnrissig oder was? Und dann musst du versuchen, mit pampernden Worten zu sagen, ja, das könnte doch aber, wenn es ums Leben geht und die Ewigkeit, könnte doch vielleicht nicht das entscheidende Argument sein. Manchmal kommt man ins Gespräch, manchmal nicht. Manchmal, wenn man ins Gespräch kommt, kommt man ein Stück weiter, dann blocken sie. Dann wird es zu heiß. Ich habe mit 12, 13 schon. Ich wusste einfach, das sind die wichtigsten Fragen. Und wenn ich jemanden erwischt habe, von dem ich nur ahnte, dass er irgendetwas von Glauben an Gott und Christentum versteht oder Bibel, den habe ich gelöchert. 12, 13, gleich 13. Ich merke so gut, wenn ich irgendwie, sei es privat oder wie auch immer, mit Menschen zusammenkomme, sie kriegen mit, ich bin Pastor. Es gebe ganz oft die Gelegenheit, mal ein bisschen darüber ins Gespräch zu kommen. Sie vermeiden das. Sie vermeiden das, weil dann müssen sie denkbarerweise zugeben, dass es da doch gute Argumente gibt dafür und dann lieber nicht anschauen. Wir reden lieber über das Wetter oder wie auch immer, aber nicht über die hochrelevanten Lebensfragen. So ist meine Praxis. Ganz oft Zuschauer. Aber wenn dann in der Kirche was Böses geschieht oder geschieht oft was Böses, gebe ich zu, dann ist man Zuschauer mit einem ganz langen Finger. Aber Gott wird mit denen zu Rande kommen. Sie werden die Rechnung dafür kriegen. Aber das hilft dir und mir nicht. Ich brauche meine bezahlte Rechnung vor Gott. Und die bezahlt Christus, weil ich sie nicht bezahlen kann. Subjektive Erfahrung. Ich könnte Geschichten erzählen darüber. Also, wir kommen zurück zu Zachäus. Wie gut. Er ist ausgebrochen aus der Menge, aus dem Mainstream, aus seiner Denke, aus seiner Festlegung, seiner Religiosität, seiner sündhaften Verfangenheit. Und er lässt sich was kosten. Sucht Jesus. Und Jesus hat ihn schon lange. Der wusste, bevor er um die Ecke bog, schon, dass da der Zachäus war. Jesus wusste schon vor der Ecke, dass er auf ihn zugehen würde. Denn wer immer im Herzen offen ist, wer immer im Herzen offen ist, auf den geht Jesus zu. Welch wunderbares Wissen. Nun sage ich zum Schluss als letzten Teil hier, ihr könnt das ja nachlesen, manchmal habe ich den Eindruck, ganz rechts unten, manchmal habe ich den Eindruck, dass so mancher Zachäus, also mancher, der so eine Erfahrung gemacht hat, im Laufe der Jahre doch wieder zu einem Zuschauer wird. Wie viele Menschen haben wir in der Gemeinde schon gehabt, die das bezeugt haben, manchmal in der Taufe, und irgendwann überlegt haben, passt doch nicht ganz zu meinem Lebensziel. Und dann wieder rausgekommen sind, sich an den Rand gestellt haben und gar nicht mehr wirklich dazugehören. Um es noch ein Stück weiter zu treiben am Schluss, das würde für mich, Jürgen Grün, heißen, diese Begegnung, die Zachäus mit Jesus hat, die brauche ich vielleicht geradezu immer wieder. Ich fühle, dass es so ein Abdriften geht vom Zentrum der Geborgenheit, hast du vorhin gesagt, der Gemütlichkeit des Zuhauses, dass es so ein Abdriften gibt wieder Richtung Zuschauereien. Dann findet man auch meistens die Argumente dafür. Schuldige findet man meistens. Oh, der in der Gemeinde, der hat mich übersehen oder ich wurde nicht gefragt oder das passt mir gar nicht mit dem Lied. Auf einmal ist man wieder Zuschauer. Für mich heißt das, diese Begegnung, wie Zachäus sie mit Jesus hat, brauche ich vielleicht geradezu immer wieder. Und, Schlusssatz, ich bete, ihr habt jetzt diese Woche, ich finde das so interessant, wir haben das angefangen, aber dann kam irgendwas dazwischen, schon vor 6, 7 Jahren, mit diesem My Way, sehr interessantes Konzept. Ich sage, ich bete, dass ich mir Jesus zum Vorbild nehmen kann für Blick und Herz zu den Menschen, die offen sind für die Wahrheit Gottes. Ich bete, dass ich den Blick und das Herz habe und das unterscheiden kann. Also früher, ich weiß noch, hat man immer gesagt bei unserer Ausbildung, es gibt jeden Tag 10 Leute, die bekehrt werden könnten, wenn die Verkäuferin beim Aldi oder wie auch immer und sage ihr und gib ihr und so. Das geht gar nicht. Aber dass Gott mir die zeigt, deren Herz vielleicht offen ist. Paulus kommt nach Europa mit einem Riesenspektakel, hat er diese Führung Gottes gehört und dann vollzogen nach Europa. Und dann kommt er dahin und dann, kein Mensch will das dann, dann trifft er am Fluss eine Frau. Eine Frau, die Lydia. Die eine war es abseits der Masse. Und Gott hätte andere Möglichkeiten, aber wir würden hier alle nicht sitzen, wenn es nicht diese eine Frau gegeben hätte, die erste Christin in Europa, die umgekehrt ist, die erste Gemeinde gewachsen ist, Tochtergemeinden gebildet hat und immer mehr Leute zum Glauben kamen. Die eine war es, die am Anfang ihr Herz, so steht es da, ihr Herz, Gott hat ihr Herz geöffnet und sie hat ihn eingelassen und nach Hause eingeladen. Also, dass Gott uns den Blick gibt für den einen in unserer Verwandtschaft, in unserer Freundschaft, Nachbarschaft, Kollegen, wo Gott sagt, probier es, bleib dran, segne ihn, bete für ihn, lade ihn ein, komm ins Gespräch, nimm ihn ernst, nimm ihn ernst, also nicht nur um der Bekehrung willen, sondern nimm ihn liebevoll ernst, sein Herz wird bereit sein, früher oder später. Und dann geschieht, was die Überschrift sagt, wenn Gott bei denen zu Hause findet, finden sie Heimat bei ihm. Bei allem, was wir wollen, von Kind auf, ist, wohin zu gehören, wo zu Hause zu sein, gegenüber zu haben, die uns lieben. Sollte das mit dem Tod alles aus sein, sollten wir in ein Nirvana gehen, in ein kühl, kaltes Nirvana, oder sind wir nicht im Tiefsten alle sehnsüchtig so programmiert, dass wir uns danach sehen, wenn wir heimkommen, dass ein liebevoller, gnädiger Vater dasteht und sagt, schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet. Willkommen zu Hause. Bei wem Jesus einkehren darf, der findet Heimat bei ihm. Lieber Herr, lieber Vater im Himmel, du bist ein suchender Gott, liebevoll, sehnsuchtsvoll suchend. Wo immer du auf ein Herz triffst, das sich nicht stur verweigert, und sich verbarrikadiert hinter irgendwelchen Ausreden. Da trittst du auf den Plan, da rufst du uns runter aus unserer oft so arroganten Abgehobenheit und auf einmal entsteht ein Fest. Ein Fest der Liebe, der Versöhnung, der Gnade. Und ein Fest, das nicht aufhört bis in die Ewigkeit. Amen. Das wäre die Fortsetzung der Predigt.
Wir singen jetzt gemeinsam das Vaterunser.